Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Sorry.
Das hat so schön funktioniert. Ich habe übrigens gehört, nach unserer letzten Ausgabe, dass es durchaus Probleme mit der GEMA geben könnte, wenn man Lieder selber singt im Podcast.
Ja, lass sie kommen.
Daraufhin hat es freundlicherweise der Herr Solos hingewiesen. Vielen Dank dafür.
Danke.
Wir sind gut versorgt.
Ja, rechts heißer Tee, links kalte Cola, in der Mitte mein kleines schwarzes Büchlein.
Dein neues Smartphone.
Mein neues Smartphone.
Ach, er hat es so lieb. Sebastian ist jahrelang quasi mit einem Knochen durch die Gegend gelaufen.
Und bis ich mir den gekauft habe, hat es auch schon Jahre gedauert.
Genau. Also, was musste ihn quasi unter Waffengewalt zwingen, sich ein Mobiltelefon zuzulegen, das er dann nie anhatte.
Genau.
Und jetzt hat er Weihnachten ein Smartphone bekommen und hat es seitdem nicht mehr aus der Hand gelegt.
Ja, so ungefähr. Man kann damit zum Beispiel so Sachen machen wie das hier. Also, ihr habt wahrscheinlich schon ein bisschen geraten, worum es in dieser Sendung geht.
Willst du uns damit subtile Hinweise geben mit dieser Melodie?
Ja, genau. Das geht nämlich um die Lindenstraße.
Nein.
Es geht
Eider um Tausend.
Auch irgendwie so eine Art Seifenoper, die auch sehr lange lief, über 9 Staffeln. Zwischen, was habe ich vorhin gesagt, 1993 bis 2008, kann das sein?
Das könnte fast hinhauen, das ist 1993 bis 2002, zumindest in den USA.
Richtig, der Film, der zweite Film kam 2008. Es geht um die X-Akten, Akte X oder auch die X-Files.
Sebastian, wie kommt es eigentlich, dass wir immer noch bei A rumlungern? Müssen wir nicht schon längst bei B wie Baywatch sein?
Lass mal gerade überlegen, was meinst du denn jetzt damit? Also TKKG?
Als wir das A-Team reviewed haben, haben wir gesagt, wir arbeiten uns langsam das Alphabet durch.
Okay, ja.
Bevor wir zum Thema A-Team, wollte ich schon fast sagen, zum Akte X-Thema kommen. Ich habe irgendwie letzte Ausgabe ein bisschen was vermisst, Sebastian.
Was denn, Sascha?
So ein Leserbrief, so ein Hörerbrief von Herrn Falk zum Beispiel.
Richtig.
Und haben wir Stammhörer.
Und mussten wir länger derben oder hat er sich gemeldet?
Er hat sich tatsächlich gemeldet.
Juhu.
Ja, noch nicht zur neuesten Ausgabe, die hat er sträflicherweise noch gar nicht gehört.
Was?
Die mittlerweile nicht mehr die neueste, sondern die vorneueste. Gibt's vorneueste? Ja, die vorneueste gewesen wäre.
Ja.
Und ich lese einfach mal vor, was der liebe Falk schreibt. Sehr geehrte Sie-Reden-Redaktion. Ich glaube, das sind wir.
Sind wir das? Wir sind geehrt. Wir sind sehr geehrt.
Die haben erstaunlicherweise. Sicherlich warten Sie wieder sehnsüchtig auf die höhere Reaktion Ihres neuesten Machwerks.
Na klar.
Das ist aber grammatikalisch nicht richtig. Unser neuestes Machwerk kann keine höhere Reaktion geben. Höchstens auslösen.
Ihres neuesten, ja, auf Ihr neuestes.
Genau.
Aber also, komm, Sascha. Ja, gut. Für Falk.
Ja, der Falk. Weil, lass mal nochmal durchgehen. So, hiermit sind wir erlöst. Nee, hiermit sind Sie erlöst, also wir quasi.
Ah, ja.
Er hat da mal ein paar Punkte anzubieten. Und zwar erstens, Herr Sascha, so, das bin ich. Erwachsene Menschen bzw. Nicht-Kinder werden nicht gewindelt, sie werden mit Inkontinenzmaterialien versorgt. Ja, irgendwann werden wir nicht mehr, sterben wir nicht mehr, werden rückgeboren. So, Ihnen ist zweitens ein politisch inkorrektes Wortspiel gelungen, als Sie vom gestrichenen Negern sprachen. Wie wurden die gestrichen, Sebastian?
Welche Farbe denn?
Ja, die Bahn fällt aus, sie ist gestrichen, rot-weiß.
Ja, aber ich denke mal, wenn ich so Neger streichen würde, würde ich ihn schwarz streichen.
Früher wurden die Negerkinder gestreichelt in der Kita.
Ja.
Nach dem Krieg, das hat mir meine Mutter erzählt und meine Oma.
Du, meine Mutter auch.
Dass ja diverse GIs dort sich hinterlassen haben.
Ja.
Und die Negerkinder, eigentlich, das hat unsere Lehrerin erzählt, oder? Von Dorf zu Dorf, von Schule zu Schule gewandert sind und für 50 Pfennig durfte man dann mal das Negerkind anfassen.
Das hat mir meine Mutter aber auch erzählt, dass sie sowas gesehen hat. Ob sie da selber zugegriffen hat, weiß ich zwar nicht, aber diese Story ist mir auch überliefert. Es ist Wahnsinn, wie sich das alles so abspielt in der menschlichen Geschichte einfach.
Ja, zum Glück sind diese dunklen Zeiten vorbei. So, drittens, zur Länge des Podcasts. Auch wenn die Aufmerksamkeit des Hörers von Thema zu Thema nach individuellem Interesse schwankt, es dauert so lang, wie es dauert. So sieht es aus. Das ist ja getreu unseres Mottos.
Et gut wird gut.
Und hätten auch immer J. Jange.
So ist das.
Der Lutz übrigens hat uns bei Facebook auch auf das Thema angesprochen. Der hört uns auch regelmäßig.
Juhu, hallo Lutz.
Genau. Und er hat gesagt, er wünscht sich kürzere, dafür öftere Podcasts.
Okay, Sascha, du weißt, was du zu tun hast.
Ja, es krankt ein bisschen daran, dass wir uns immer noch treffen müssen zwischendurch, aber...
Ja, also das Problem ist irgendwie mit Skype. Ich komme mit dem leichten oder auch mittelschweren Delay, also mit der Verzögerung, nicht klar. Also gerade, weil man sich zu zweit unterhält. Also wenn jetzt nur einer von uns einen Monolog machen würde und der andere sagt ab und zu mal, dann wäre das noch drin, aber...
Das könnten wir natürlich auch einspielen. Also wir könnten jetzt einfach im Anschluss ein paar...
Ach so.
Ja, ja. Aufzeichnen und dann könnten wir das quasi...
Ja, das ist eine super Idee. Dann machen wir die nächsten Folgen jeweils alleine zu Hause.
Ja,
und der andere kommt nur noch immer so, ja.
So. Und ich sag mal so, beim bisherigen Hören, schreibt Falk jetzt wieder, habe ich mich noch nie nach einem baldigen Ende der Aufnahme gesehnt.
Ah, das hört man, das geht auch runter wie Öl, soweit.
Ja. Viertens, könnte es sein, dass Sie in Folge 5 das Wort aus Ihrem Podcast herausgepiept haben? Und heißt das in der Konsequenz, dass immer, wenn ich jetzt schreibe, Sie das bei der Hörerbriefverleseaktion auch aus folgenden Teilen herausschneiden müssen?
Also um das mal ganz klar zu sagen...
Ja, denn lieber Falk, du musst bedenken, zusammen sind wir fast doppelt so alt wie du und haben quasi schon einiges erlebt in unserem Leben.
Also wir hatten nicht nur zusammen eine Frau in unserem Leben.
Das heißt, dieses Ereignis mit der Schwangeren im Zelt liegt auch schon einige Jahrzehnte mittlerweile zurück.
Und niemand von uns beiden war daran schuld, dass die Frau schwanger geworden ist.
Genau. Nummer 5. Ich weiß nicht, ob Sie den Podcast der schweigenden Mehrheit verfolgen. Nein, tue ich nicht. Der hat letztens ein interessantes Thema gemacht zum Thema Podcast-Aufnahmetechnik. Dadurch ist einen Link noch mit dran gehängt, den können wir vielleicht in den Beitrag verlinken. So, ach so, hier, wir hatten uns ja gefragt, was wäre quasi äquivalent zum Yps-Heft im Osten. Und da hatten wir ja gesagt, Bummi-Heft, oder hatte ich gesagt Bummi-Heft.
Ja,
aber Falk meint, der Vergleich hinkt. Bummi wäre eine pädagogisch wertvolle Kindergarten-Kinderzeitung, Yps-Schmähpropaganda des kapitalistischen Klassenfeindes, der damit seine nächsten Nachkommen irreführen und ins Joch des Sammeln und Hortens unnützer materialistischer Werte treiben wollte.
Da muss ich dazu sagen, ja und nein. Also da ist schon was dran einerseits, aber andererseits, wie gesagt, was die Geschichten in den Comics angehen, waren ja schon teilweise so ein bisschen subversiv auch.
Und man darf auch nicht vergessen, dass Yps ja quasi von der Kommunistischen Partei Frankreichs gegründet wurde, der Yps
vor. Richtig, genau, von der Kommunistischen.
Hast du uns nicht zugehört? Soweit, so gut, mit freundlichen Grüßen, der Palk, PS.
Tja.
Aber wir hatten ja auch gesagt, wir müssten mal anstoßen, quasi, wenn unser erster Nicht-Bekannter uns schreibt.
Stimmt.
Ja. Und das ist tatsächlich dazu gekommen, in zweifacher Ausführung. Ich habe Solos schon erwähnt, der aus dem Dr. Who-Forum zu uns gestoßen ist und einen Kommentar hinterlassen hat. Und wir haben tatsächlich eine Facebook-Freundin neuerdings, die wir beide nicht kennen. Sie kommt aus Köln und heißt Julia und ist bei Google auf uns gestoßen. Hat sie geschrieben, also bei podcast.de nach Science-Fiction-Podcasts gesucht und fand uns offensichtlich hörenswert. Und hofft, dass wir hörenswert bleiben, dann stoßen wir mit unserem Tee einfach mal drauf an.
Voraus Sascha, auf unsere drei Hörer.
Ja.
Ein Tee.
Lecker Tee. Podcast.de, uns dort zu verlinken, war übrigens eine super Idee. Ungefähr die Hälfte unserer Zugriffe kommen mittlerweile über die Seite.
Sollte man gar nicht meinen. Wir kommen da so ganz klein unscheinbar als einer von wie viel tausend Podcasts irgendwie daher?
Da sind eine Menge verlinkt.
Da sind sehr, sehr viele verlinkt. Und anscheinend gibt es da, vielleicht sind es die Podcast-Mitarbeiter selber, die da ab und zu mal durchklicken.
Ja, die Roboter wahrscheinlich.
Die Roboter, die Hörroboter.
Und wer immer uns da 4,5 von 5 Sternen gegeben hat, auch an dieser Stelle danke.
Ja, klar, mach das ruhig weiter. So. Oder gleich 5.
Ja.
Da kommt noch ganz groß raus, Sascha.
Definitiv. Ganz groß raus und einen ganz großen Einschlag in die Serienwelt der 90er und Post-90er hat natürlich auch die Serie geschlagen, die wir jetzt besprechen wollten.
So sieht es aus, meine Damen und Herren, aus unserem Außenstudio, diesmal nicht aus dem Hauptstadtstudio, sondern aus unserem Außenstudio, wollen wir heute eine Sendung über die X-Akten machen. Und wo du gerade sagtest, Serie der 90er Jahre, würde mich sogar dazu hinreißen lassen zu sagen, wenn die Serie der 90er Jahre, ja schon so ein bisschen, weil die ganze, also vielleicht kommen wir, ich will es nicht so sehr vorgreifen, aber die Ästhetik, dieses dunkle, schwarze, grüne, blaue, graue, was sich nachher, glaube ich, so in dem Film Die Matrix auch so ein bisschen aufkumuliert hat, sozusagen als Höhepunkt und Abschluss dieses Jahrzehnts, das war auch schon in Akte X angelegt.
Das steht tatsächlich auf meiner Stichwortliste. Das
Nein.
ist, glaube ich, keine Serie, dass es eine typische 90er-Jahre-Serie ist, mit diesen Grautönen.
Ja.
Wenn man die Serie heute guckt, die wirkt auch so leicht grisselig. Also die ist noch irgendwie, obwohl sie wirklich erst, muss man auch sagen, mittlerweile auch schon fast 20 Jahre her, Anfang der 90er, 93 ist mittlerweile 20 Jahre her.
Stimmt, wir haben sie ein bisschen später gesehen hier in Deutschland. Also
ist total schlecht gealtert, finde ich, also von der Optik her.
Sieht so ein bisschen, in jeder, als wenn in jeder Einstellung irgendwie eine Nebelmaschine auch gebraucht worden wäre.
So ungefähr. Und dieses Grau, also das ist so ein typisch 90er-Jahre-Grau.
Ja.
Ist ja alles kaputt hier. Nee, also so ein typisch 90er-Jahre-Grau. Irgendwie auch bei Chicago Hope, das ist auch aus dem gleichen Jahrzehnt.
Das ist interessant. Ich wollte sagen Emergency Room, aber das kommt ja bei in dieselbe Richtung. Nicht nur die Farben und was du gerade meintest, sondern halt auch die Hauptcharaktere. Nämlich du hast Leute, die zu 1000% in ihrem Beruf aufgehen und eigentlich kein Privatleben haben. Die leben eigentlich beide nur für ihren Beruf oder innerhalb von ihrer Tätigkeit halt so. Ne? Sind sehr einsam. Also sowohl Chicago Hope als auch Emergency Room als auch Akte X hat für mich immer so neben dem Grusel, der halt durch die anderen Themen der Serie entstanden sind, immer so dieses Gefühl von Einsamkeit, Verlassenheit auch so ein bisschen. Was dann wieder dazu geführt hat, dass man sich vielleicht auch stärker mit den Figuren identifiziert hat und denen gewünscht hat, dass sie halt irgendwie auch zusammenkommen und jemanden finden.
Und endlich mal Urlaub machen.
Und endlich mal Urlaub machen. Endlich mal Sex haben. Also guten.
Nicht nur alleine.
Nicht nur
alleine. Ich erinnere mich an diese eine Folge, als Scully Mulder zu Hause besucht hat und man hörte durch die Tür schon seines Apartments, dass er die Nummer 42 trägt, by the way.
Ja, ja, ja.
Lautes Gestöhne und er sitzt quasi auf dem Sofa und guckt sich total gelangweilt Pornos an.
Ja,
und dann geht Scully und er spult dann wieder zurück und findet dann wieder bei der Stelle, die er dann verpasst hat. Aber hat einen total gelangweilten Gesichtsausdruck.
2995.
So ungefähr.
Ja, also vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen sehr in der Mitte angefangen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von unseren Podcast-Hörern damals Akte X auch gehört hat? Wahrscheinlich schon ziemlich groß, weil die dürften ja in unserem Alter sein. Aber überleg mal, wenn jetzt jemand erst 98 geboren ist oder so, der hat Akte X wahrscheinlich nicht im Fernsehen gesehen.
Der wird aber bestimmt schon mal irgendwas davon gehört haben oder zumindest grob wissen, worum es geht. Und vielleicht diesen 2008er Fernsehfilm, nee, den habe ich noch nicht mal gesehen.
Habe ich auch nicht gesehen.
Vielleicht sollten wir auch erstmal sagen, worum es geht für die Hörer, für die wenigen Hörer.
Genau aus diesem Grunde,
unserer tausenden
sozusagen
Zuhörer, die Akte X tatsächlich nicht gesehen haben. Es geht, wie der Titel schon sagt, um die unheimlichen Fälle des FBI.
Das Federal Bureau of Investigation.
Das BKA von Amerika.
Die oder Bundespolizei, also
quasi. Nee, BKA mehr.
Ja, also in Deutschland gibt es keine Bundes... Ich dachte, die sind nur Bundespolizei, weil das Bundeskriminalamt ist ja das BKA. Also
ja.
Ich gebe dir recht.
Ja, das BKA recherchiert ja eher. Also, und der Bundesgrenzschutz, der sitzt ja nur im Zug, sozusagen.
Um Gottes Willen, so kenne ich mich nicht mit
aus. Oder an Fußballstadien.
Also ich bin dem, nee, ich weiß es nicht. Also jedenfalls, also es ist in dieser Serie halt so, dass das FBI, was ja eigentlich auch eher ein Kriminalbehörde als ein Geheimdienst eigentlich eher so ist.
Ja, deswegen sage ich ja BKA, gesagt, das ist damit zu vergleichen.
Ja, genau. Sind die halt mit der Lösung von paranormalen Fällen oder von Fällen, die im Zusammenhang mit paranormaler Aktivität stehen, zu lösen. Und zwar ist die Vorgeschichte, dass eigentlich zuerst nur der Mulder, der gespielt von David Duchovny, diese Akten bearbeitet und eigentlich, weil er quasi schon fast zu erfolgreich ist, eine Partnerin an die Seite gestellt bekommt.
Eine Wissenschaftlerin,
die, also der Mulder ist halt sehr davon überzeugt, dass es zum Beispiel UFOs gibt. Und er ist auch davon überzeugt, dass seine Schwester von Außerirdischen entführt worden ist, als er noch ein Kind war und sie.
Samantha
hieß seine Schwester.
Er hat auch so ein Poster in seinem nicht gerade großen Büro. Also er sitzt irgendwo ganz, ganz tief im Keller des FBI. Also ja, zwischen zwei Schieberegisterschränken oder tausenden Schieberegisterschränken in einem winzig kleinen Schreibtisch. Und hinter ihm hängt ein Poster, auf dem ein UFO abgebildet ist mit dem Spruch I want to believe.
Also er will glauben.
Dieses Poster hatte ich in meinem Zimmer auch hängen.
Und wahrscheinlich ist auch das so ein bisschen seinen Vorgesetzten auch komisch irgendwie vorgekommen. Deswegen hat er halt eine knallharte, rationale, nicht an Außerirdische glaubende Wissenschaftlerin, Ärztin an die Seite bekommen, nämlich Dana Scully, gespielt von Gillian Anderson.
So sieht's aus.
Und wenn jetzt bei euch bei den Namen David Duchovny und Gillian Anderson was klingelt, ja, die haben vorher so ein bisschen Softcore oder auch Hardcore-Pornos gedreht, ich weiß gar nicht.
Was?
Ja, doch.
Tatsächlich?
Wusstest du nicht?
Nee, das wusste ich nicht.
Also von Gillian Anderson gibt es jedenfalls so Bilder im Internet, die sind ungefähr so explizit wie damals von der Tasha Yar-Darstellerin.
Ja, das ist vielleicht mal für den Playboy ausgezogen.
Genau so, ja, genau.
So was in der Art.
Ist das nicht Softcore-Porno?
Nee, Softcore und Porno schließt sich, glaube ich, gegenseitig aus.
Okay.
Ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, ich bin da jetzt auch nicht so.
Das fällt dann mehr in den Bereich
also Erotik. Existieren so Erotikbilder von ihr. Und der David Duchovny, der hat, also Californication hat er danach gemacht. Da geht es eigentlich auch nur ums Ficken. Und davor hat er so Filme irgendwie, so soft irgendwie Erotikgeschichten
man moderiert. Sollte mal die Handbewegung, schade, dass man die nicht sieht, was der gerade macht.
Nein, es kommt jetzt nicht so gut.
Er streichelt eine imaginäre Taille, würde ich sagen.
Ja, das kann man vielleicht.
David Duchovny hat übrigens auch zugegeben, dass er durchaus sexsüchtig ist.
Ach so.
Also das ist ja.
Ja, wer ist das nicht? Also
ist ja durchaus bekannt mit David.
Ja, also die beiden sind auch, die kommen auch, finde ich, sehr sympathisch einfach rüber. Auch wenn sie eigentlich, ist mir aufgefallen, die lachen eigentlich nie. Die haben ja auch, wie gesagt, kein Privatleben. Also die kommen eigentlich selten mal so in einem. Und trotzdem mag man die beiden einfach. Wahrscheinlich, die sehen auch relativ gut aus.
Kann man, glaube ich, so sagen. Und alle haben, glaube ich, darauf gewartet, dass sie endlich mal ein Paar werden. Und
Das ist ja auch so ein durchlaufendes Thema. Ich glaube, nachher wurden sie es auch so ein bisschen. Also, ich glaube,
am Ende haben sie sich einmal geküsst oder so.
Im Kinofilm haben sie sich fast, da wurde der Scully von der Biene gestochen in dem Moment, richtig.
Es gibt so mehrere Momente, wo man denkt so, jetzt. Und ich glaube, die Macher haben damit gespielt.
Auch so. Aber die hatten schon mal ein paar schöne Momente zusammen, wo sie sich einfach mal so gegenseitig ein bisschen getröstet haben.
Oder einfach
so
foppen. Also am Ende.
Ja, genau.
Wobei, am Anfang war ja die Konstellation, dass Mulder der ja an Verschwörungstheorien glaubende UFO-Fanatiker ist und Scully die rationale Wissenschaftlerin. Und das dreht sich mehrfach im Laufe der Serie. Irgendwann ist Scully dann irgendwie überzeugt, dass es UFOs gibt und Mulder nicht mehr ganz so. Und dann ist wieder umgekehrt.
Obwohl eigentlich ständig irgendwelche UFOs gefunden werden, irgendjemand immer ständig entführt wird, auch von den beiden. Und am Ende, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, man fragt sich also am Ende der Serie auf alle Fälle, kann das so funktionieren im richtigen Leben? Und nein. Was ein bisschen schade ist, weil das war eigentlich auch mal Grund, diese Serie zu gucken. Es entwickelt sich da im Laufe der Zeit eine Verschwörungstheorie, in die halt quasi die ganze amerikanische Regierung verwickelt ist, rund um eine außerirdische Invasion. Obwohl es gar nicht so.
Schattenweltregierung oder sowas, ne?
Ja, es gibt da wohl dann auch bei den Aliens sogar mehrere Fraktionen. Am Ende wird es furchtbar verworren. Es fing eigentlich an, man kann sich das vorstellen, so. Früher gab es die Twilight Zone, das war ganz, ganz früher.
Genau so in der Art.
Ungefähr zur selben Zeit lief, glaube ich, auf Pro7, als Akte X auch lief, Outer Limits.
Lauter Immels,
es nahm kein Ende. Und so Mystery, gibt's ja heute auch noch, ne? Gibt's nicht irgendwie.
Ich glaube, Outer Limits und Twilight Zone gibt es eine ganze Dekade schon.
Gibt es eine ganze Dekade, und aber jetzt momentan laufen doch auch irgendwelche ganz, ganz schlechten Mystery-Abende irgendwie auf den Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, es gibt auch diese Grenzfälle des FBI Fringe, was ja irgendwie ein ziemlicher Akte X-Abklatsch sein soll. Okay. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Am Anfang kann ich mir das irgendwie so vorstellen, dass es da relativ lose Handlungsfolgen gab. Das heißt,
die meisten Folgen waren in sich abgeschlossen.
Genau.
Es gab dann das Monster der Woche.
Da wurde halt gesagt, pass auf, da in dem Dorf, da verschwinden immer, wenn Nebel ist, irgendwelche Leute. Und dann sind sie da hin und dann war dann im Nebel halt irgendwie ein Monster, was aber vielleicht auch total missverstanden war. Und dann wurde mit dem geredet oder es wurde erschossen.
Genau.
Alternativ.
Und nebenbei wurden halt so die Sachen aufgenommen. Sag mal, Sascha, kannst du dich noch erinnern, auf RTL Radio gab es mal immer sonntags vormittags eine Sendung über paranormale Aktivitäten.
Mit Rainer Kolbe.
Ah, weißt du noch, wie die hieß?
Nee, aber ich weiß, dass ich früher mal zu meinen Eltern ins Bett gekrochen bin und wir haben das zusammen gehört. Immer Sonntagmorgen.
Ja,
danach kam ein Tag wie kein anderer, was später bei RTL Fernsehen eine Reisesendung.
Wahnsinn.
Aber diese, das hieß irgendwie auch außergewöhnliche Phänomene oder sowas.
Aber dieser Sendung ging es halt auch wie bei Akte X auch um zum Beispiel so Sachen wie Kommunikation mit den Toten.
Nahtoderfahrungen.
Sekten, Massenselbstmord, einfach oder ganz ordinäre Geister, Gespenster gab es auch. Dann im Zusammenhang mit den UFOs halt ging es um das Marsgesicht, es ging um Entführungen natürlich ganz groß, um Experimente, die durchgeführt wurden an der Menschheit, um eine Verschwörung in der Regierung, die das alles deckt, die mit den Außerirdischen zum Nachteil quasi der gesamten Menschheit zusammenarbeitet, kollaboriert. Es gab sogar zwei Folgen, wo es um künstliche Intelligenz, wobei eine geschrieben worden ist von dem William Gibson.
Den kennt, der Neuromancer geschrieben
der hat. Der Erfinder des Cyberspace sozusagen.
Das habe ich von Sebastian mal bekommen, aber ich habe es ehrlich gesagt bisher nicht gelesen. Ich habe mich da irgendwie nie so richtig reingefunden.
Ist für Fans, ich glaube mittlerweile hinkt das auch der tatsächlichen Entwicklung schon fast hinterher, was der damals als Science Fiction geschrieben hat. So von wegen der böse oder der nicht ganz so böse Schmuggler, er hat heute ganz gefährliche heiße Ware dabei, 16 Megabyte RAM. Hoffentlich wird er damit nicht erwischt.
Es war auch, glaube ich, irgendwie am Anfang auch das Problem bei Neuromancer, dass dort die Fachbegriffe komplett anders übersetzt waren, als man sie im Endeffekt am Ende kannte. Ne?
Die Übersetzung war nicht besonders gut. Also, genau. Aber wir schwafeln ab, das können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Also nochmal, das Konzept von Akte X war eigentlich zuerst der Pilot, also die Pilotfolge, da wurde halt gesagt, dass Mulders Schwester von Außerirdischen entführt worden ist. Und es ging auch, glaube ich, um eine UFO-Sichtung in der ersten Folge. Oder ein UFO, gecrash gelandetes UFO. Sascha, guck gerade nach.
Ich gucke gerade, aber ich habe leider keine Episodenfolge dabei.
Aber die nachfolgenden Folgen ging es halt immer um dieses Monster der Woche. Also auch Vampire haben, glaube ich, zum Beispiel mal drin vor. Oder, ganz tolle Sachen hier. Eine Ortschaft, in der Kannibalismus betrieben wird. Die Leute kriegen dann alle Kreuzfeld-Jakobs, weil sie immer menschliche Gehirne essen und drehen dann durch und so, du kommst dann raus. Genau.
So eine ähnliche Folge gab es bei Torchwood übrigens.
Simpsons did it.
Und dann gab es eine Folge, in der irgendwelche genetischen Experimente mit den Bewohnern, die stammten im Endeffekt alle irgendwie von Tieren ab. Du erinnerst dich, dann gab es diesen Typen mit diesem Pferdeschwanz, der tatsächlich dann irgendwie ein Pferd. Am Ende stellte sich dann, also Mulder kommt in dieses Dorf.
Das gab es bei Akte X doch auch, bei Star Trek doch auch mal, wo Barclay sich in eine Spinne verwandelt hat nachher.
Ja, aber egal. Ja, also Mulder kommt in so ein Dorf und wird dann gefeiert, weil er ist quasi der FBI-Agent, der nun hier alles aufklären soll.
Hooray.
Und alle Dorfbewohner haben irgendwie einen Tick. Also da gibt es irgendwie eine Reporterin, die bewegt den Kopf wie so ein Huhn. Dann gibt es diesen Pferdeschwanztypen. Und am Ende, weiß ich noch, gibt es diese legendäre Szene, wo sich dann quasi die Menschen des Dorfes und die Tiere gegenüberstehen. Du siehst dann immer quasi Gegenschnitt, also diese Frau, diese Reporterin. Und dann siehst du das Huhn, dann siehst du das Pferd, dann siehst du den Typen mit dem Pferdeschwanz auf dem Kopf. Und das war irgendwie, das an diese Szene kann ich mich erinnern, natürlich an die Folge
mit Cher. Genau, ich wollte gerade fragen, war das vielleicht eine Halloween-Folge?
Das kann sein.
Weil, also Akte X hatte immer einen sehr, wie gesagt, düsteren, so einen leicht verzweifelten atmosphärischen Unterton. Und aber dann zu Halloween gab es halt immer die Halloween-Folge. Also da Akte X ja eh schon in so einer Art Horrorserie ist, haben sie halt gesagt, dann bringen wir jetzt mal in die Folgen so ein bisschen das humorige Element rein. Da ging es dann zum Beispiel so um Freakshows, also so um die Leute, die auf so einem Gaffer-Zirkus irgendwie arbeiten.
Dieser tätowierte Mensch da.
Der Riddleman. Oder Puzzleman oder wie
der heißt. Puzzleman, der hatte komplett am Körper Tattoos und hat immer Fische gegessen, aus dem Fluss geangelt.
Und die dann den Kopf abgebissen oder so?
Irgendwas in der Art. Ich glaube, den gibt's wirklich, ne? Der hat da
den gibt's wirklich. Ich habe den danach mal im Spiegel Online gesehen oder so, in einem ganz anderen Zusammenhang. Diese Folge mit dieser Freakshow. Da gehen die am Ende aus irgendeinem Grund gehen Mulder und Scully auf ein Cher-Konzert. Und das ist die. Hä?
Das ist wieder eine andere Folge.
Das ist eine andere Folge?
Das ist tatsächlich eine andere Folge, weil die Folge mit Cher ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Das ist mit diesem Kind, das dieses Löwengesicht hat.
Ach so.
Und sich nicht raustraut.
Gut, dann bleiben wir dabei. Aber jedenfalls, diese Folge ist, glaube ich, die einzige, wo man die beiden Darsteller mal in ihren Rollen richtig lachen sieht oder lächeln sieht. Also, zwar, wo sie am Ende auf dem Konzert sind und tanzen. Ansonsten ist, wie gesagt, das eher so düster und verzweifelt. Weil das Ganze ist ja geprägt von diesem Trauma, dass Mulder halt seine Schwester verloren hat. Und Scully verliert später auch noch ihre Schwester an dieses Komplott, an diese Verschwörung.
Eigentlich verliert irgendwer immer irgendwas. Manche verlieren ihr Leben.
Ja.
Die Zuschauer manchmal die Geduld.
Oder den Verstand.
Ja. alternativ. Ich glaube, die Macher haben irgendwann den roten Faden verloren.
Am Anfang, das genau wollte ich sagen, am Anfang war es nicht geplant, dass es da eine wirklich übergreifende Story gibt einfach. Also das wollte halt etabliert werden, dass halt die Schwester vom Mulder entführt worden ist. Einer der Autoren hat geschrieben, dass am Ende der ersten Staffel halt klar war, dass die Episoden, bei denen es halt um diese ganze Geschichte ging, wohl auch beim Publikum mit am besten angekommen sind und die fühlten sich am besten an, halt weil da halt was in der anderen...
Fühlten sich am besten
an. Ja, weil halt in den anderen Folgen halt immer so ein bisschen der menschliche Bezug so ein bisschen gefehlt hat. Da gab es ja halt immer Mulder und Scully und Mulder und die hatten aber nicht so richtig irgendwie jetzt einen Bezug zu den Leuten, für die ermittelt haben oder so. In diesen Folgen mit den UFOs ging es halt immer dann um die Familienmitglieder von denen. Und das hat halt dann mal Drama-Baby in die
Bruce
in die Serie reingebracht. Ich denke mal, deswegen ist es auch so gut angekommen. Und dann haben sie halt entschieden, okay, wir machen da jetzt quasi so eine übergreifende Geschichte draus. Hm. Die sind bei dem Format geblieben. Es gab dann immer so alle 5, 6 Folgen, wurde halt diese große Geschichte weitererzählt. Zwischendurch Monster der Woche.
Genau. Konzept war immer, dass Fragen aufgeworfen wurden. Die wurden dann beantwortet. Und mit jeder Antwort wurde dann 5 neue Fragen aufgeworfen, so ein bisschen wie Lost, muss man sich das vorstellen. Am Ende, genauso wie bei Lost, wussten, glaube ich, auch die Autoren überhaupt nicht mehr, welche Fragen sie nun schon beantwortet hatten und welche noch zu beantworten waren. Und da hatten sich, glaube ich, auch in diverse Sackgassen.
Das Problem wurde halt auch einfach, es waren zu viele Leute drin in diese Verschwörung verwickelt am Ende. Es gab auch zu viele UFOs, die abgestürzt sind. Es gab zu viele außerirdische Leichen. Man konnte einfach schon an 2 Fingern abzählen. Das ganze Unternehmen, das da letzten Endes dargestellt wurde, dass es in Wirklichkeit zu groß gewesen wäre, um noch groß als Verschwörung durchzugehen.
Und du hast gesagt, am Ende haben die Autoren so eine Art Reboot gemacht.
Na, Reboot glaube ich nicht unbedingt, aber diese Story mit dem Syndikat und dem Gegensyndikat, also es war dann nachher so weit entwickelt, dass es nicht nur eine außerirdische Fraktion gab, sondern 2 außerirdische Fraktionen. Die eine wollte die Erde kolonisieren und dabei alle Menschen töten. Und die andere Fraktion wusste das nicht. Warum die jeweilige Fraktion das wollte, was sie wollte, das hat man nicht so richtig erfahren. Und beide Fraktionen hatten aber auch wieder Leute in der menschlichen Regierung oder in den so ähnlich wie bei Sie leben, hier unserem Namensgeberfilm sozusagen, die halt mit den Fraktionen jeweils zusammengearbeitet haben oder auch gegen die gearbeitet haben. Und das war nicht mehr zu durchschauen.
Mitte der 90er waren ja Verschwörungstheorien auch gerade durch Akte X so ein bisschen
umwogen. Und das nicht zu vergessen, das aufkommende Internet.
Das aufkommende Internet. Und im Internet habe ich dann irgendwie mal so eine, ja, die Wahrheit über Mondlandung und keine Ahnung was. Und dann ging es irgendwie darum, dass halt die US-Regierung oder die Weltregierung schon lange mit irgendwelchen Außerirdischen zusammenarbeitet. Da gab es aber auch andere Außerirdische, die gesagt haben, wenn die Grauen kommen, die sind böse, mit denen dürft ihr nicht zusammenarbeiten, wir beschützen euch, ihr müsst dafür aber irgendwie die Atomwaffen vernichten. Das wollten die aber nicht und dann haben die, deswegen haben sie mit den Grauen zusammengearbeitet. Vermutlich haben sie da ein bisschen drauf aufgeknüpft, auf dieses Mysterium, was schon länger da kursierte wohl im Internet.
Na klar, also muss man auch mal sagen, diese ganzen Sachen mit Entführungsgeschichten, außerirdischen Sichtungen, das geht ja so ein bisschen auf die 50er, 60er Jahre wohl zurück, wo das zum ersten Mal so richtig ein Massenphänomen wurde. Halt damals ausgelöst durch die Raumfahrt. Und
durch die Flugscheiben.
Und das war natürlich erstmal ganz schön, auch mit, dass es Internet gab. Da hatte man halt Zugang zu diesen ganzen Verschwörungstheorien, die ansonsten vielleicht mal in irgendwelchen Erich von Däniken Büchern behandelt worden sind oder vielleicht in den Medien mal ganz am Rande irgendwie. Zu denen hat man plötzlich alles Zugang gehabt. Man hatte die Spinner, die das irgendwie sich ausgedacht haben oder sich eingebildet haben, konnten mal frei alles sich von der Seite schreiben und ich konnte das lesen. Das fand ich total super.
Übrigens habe ich das mal gelesen oder gehört oder gesehen, ich weiß es schon gar nicht mehr, wobei das Sehen das Lesen nicht ausschließt. Auf jeden Fall, dass zu gewissen Zeiten das Fantastische und Mysteriöse immer Hochkonjunktur hat, nämlich gerade immer dann, wenn es so auf ein ausgehendes Jahrhundert zugeht und so die 50er, 60er, als halt gerade der Krieg mehr oder weniger vorbei war und auf der einen Seite der Kommunismus stand und keiner wusste, in welche Richtung entwickelt sich das jetzt. Die Kommunisten hat zwar in USA und keine Ahnung was. Hochkonjunktur in diesen B-Filmen. Du kannst dich daran erinnern. Movies. Die Schwarz-Weiß-Filme aus den 50ern mit dem schrumpfenden Menschen und keine Ahnung was.
Riesenameisen.
Das ist alles irgendwie Kinder einer Generation. Und ähnlich ist halt der Boom an Science-Fiction- und Mystery-Serien Ende der 90er oder Mitte der 90er zu erklären.
Ja. Und ich denke mal, auch der Eskapismus irgendwie von den härter werdenden Wirtschaftsbedingungen.
Ich habe es nur härter verstanden.
die härter werdenden Wirtschaftsbedingungen. Also es wehte ein rauer Wind damals,
ja, genau.
Also im Vergleich zu den 70ern oder 80ern in der Wirtschaft. Und also in den 80er Jahren hat man Angst vor der Atombombe und vor Umweltschmutz. Und irgendwie in den 90ern war, glaube ich, eher so, wir sterben, egal jetzt woran, aber irgendwas, also es ist mittlerweile so viel geworden, was irgendwie schlecht ist.
Naja, man muss daran denken, der Ostblock hat sich gerade aufgelöst, mehr oder weniger.
Richtig. Und,
keiner wusste, wie es weitergeht.
Und man hat den Regierungen nicht getraut.
Das sollte man nie tun.
Das sollte man sowieso nie tun, aber ich glaube, damals war das so die erste Welle, wo das so richtig durchgeschlagen hat, auch bei uns. Dass man dachte, irgendwie arbeiten die da oben gegen uns.
Ja.
Und da diesen Instinkt oder diese Furcht, die hat auf alle Fälle Akte X befeuert, gefüttert, wie auch immer.
Und das ist gar nicht mal schlecht. Also.
Nee, kann man nicht sagen. Also vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Mulder und Scully haben einen Vorgesetzten, Director Skinner, der Super Nintendo.
Vizedirektor.
Vizedirektor, Skinner.
Skinner! Ich habe immer, es gab ja diese Simpsons-Folge mit Mulder und Scully.
Ja.
Und ich habe immer darauf gehofft, dass da ein Skinner-Spruch fällt. Dass super ein Super Nintendo Chalmers kommt und irgendwie so, Skinner!
Ich hab so drauf gehört.
Das ist nicht gekommen. Also und Skinner war irgendwie, sein Chef hat man, glaube ich, auch nie gesehen. Ne? Der war mal Vizedirektor.
Ja, aber und, nicht vom ganzen FBI, sondern nur von... Von was eigentlich?
Also das war direkte Chef von Mulder und Scully, der am Anfang so ein bisschen den Anschein hatte eines Bürokraten, der lieber nicht so viel Wirbel machen will, aber irgendwie versucht, irgendwie Mulder den Rücken frei zu halten, aber auch seine Kompetenzen nicht überschreiten will, wie Lieutenant Daniels zum Beispiel bei The Wire am Anfang.
Ja.
Also der immer streng den Dienstweg einhalten will und keine Ahnung was. Am Ende prügelt er sich, glaube ich, sogar mal.
Ja, also er lässt sie nie im Stich, ne? Kann man so sagen. Also ja. Er stellt sich dann schon immer irgendwie hinter sie. Und wenn hat er gute Gründe.
Und dann gibt es aber verschiedene Informanten. In der ersten Staffel war das Deep Throat.
Also tiefe Kehle.
Wenn er so redet, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Ja, Sascha kennt ihn persönlich.
So sieht's aus. Und dann gab es den Cigarette Smoking Man, der auch Krebskandidat genannt wurde.
Weil er halt ständig Kette geraucht hat.
Und ja, weil nicht an Krebs gestorben ist, wie sich später rausstellte.
Dann gab es X. Habe ich jetzt auch nur in der Wikipedia gelesen. Das war irgendwie als Deep Throat ist, glaube ich, schon am Ende der ersten Staffel gestorben.
Genau.
Oder umgebracht worden.
Und dann gab es diesen Schwarzen, der so eine Admiralsuniform ständig trug, der aber gar kein Admiral war.
Demnach war er auch nicht dumm und nicht inkompetent.
Genau. Alex Krycek wurde noch eingeführt. Mulder war irgendwie gerade irgendwie degradiert oder suspendiert.
Ja,
und Krycek wurde da eingeführt. Der hatte übrigens in der Einfolge eine schwarz-rot-goldene Krawatte.
Man hat getragen. Auch zuerst gedacht, der wäre ein Böser, ne?
War der nicht so? Nee, man hat erst gedacht, man ist ein guter. Man hat dann gedacht, der wäre böse. Am Ende stellt sich, glaube ich, raus, dass er doch gut
war. Da war, glaube ich, ein Kumpel vom. Ja.
Und die waren dann so. Also kein Blatt Papier dazwischen.
Richtig.
Und da gab es diese legendären Parkhaus-Szenen auch, wo dann irgendwie im Halbschatten verborgen zwischen den Scheinwerfern der Krebskandidat stand und Mulder und Scully wichtige Informationen zuraunte oder einen Umschlag.
Mit viel Bodennebel und schön grau.
Alles, ganz klassisch.
Mit Trenchcoat auch dann auch immer gerne an und so weiter. Ja, also das war jedenfalls am Ende der ersten Staffel wurden die Ex-Akten dann geschlossen, weil Mulder war zu dicht mal wieder an die Wahrheit rangekommen. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, warum.
Ungefähr auf der Größe einer Briefmarke. Und Sebastian versucht das jetzt zu entziffern.
Ja, ist auch egal, ist warum, die wurden geschlossen von den Leuten, die halt nicht, die halt Angst haben. Dass Mulder ihnen auf die Schliche kommt, dass sich da halt Menschen mit Außerirdischen verbündet haben, die halt gegen die Interessen der Menschheit arbeiten.
Ja, das passierte sehr oft, dass man dachte, jetzt gleich geht die Hangartür auf und Mulder steht vorm UFO und dann ist es rechtzeitig noch weggeschafft worden oder dann wurde er zurückgepfiffen aus mehr oder weniger Fahnenschein.
Beweise sind vernichtet worden, Zeugen sind verschwunden und es war nicht so richtig klar. Jedenfalls am Ende von der ersten Folge kriegt dann Mulder aber doch noch wichtige Daten zugespielt, auch über seine Freunde. Genau, Mulder hat auch noch Freunde, die einsamen Schützen, The Lone Gunmen. Das sind so drei Turbo-Nerd, ein bisschen freakiges Äußeres, computeraffin, technikaffin.
Verschwörungstheoretiker.
Und bis zum geht nicht mehr. Aber in Akte X sind die Verschwörungstheoreten ja alle wahr, deswegen waren die halt da quasi voll die Helden sozusagen. Ja,
der eine hält sich so auch so ein bisschen, der kleidet sich auch so ein bisschen wie ein FBI-Agent und versucht so leicht seriös zu wirken.
Er sieht aus wie Jay von Jay und Silent Bob.
Genau, und den dritten haben wir vergessen.
Ja, ich denke, das war dieser kleine, etwas dickliche.
Ja, ich glaube, da war noch ein kleiner dabei.
Ist auch egal.
Der mit dem Bart. Also
Mulder hatte dann doch Informationen bekommen und weil Akte X wirklich versucht hat, alles irgendwie, so was es an Mystery-Geschichten und Urban Legends und so weiter gibt, haben die dann auf den, waren diese Dateien, Daten, die er gekriegt hat, verschlüsselt, und zwar in einem Indianer-Dialekt, dem Navajo-Dialekt, den angeblich oder auch tatsächlich die amerikanische Armee verwendet hat, um ihre Botschaften zu verschlüsseln, weil die Sprache wohl so der Massenschweine kompliziert hat und ist und keine irgendwie...
Genau, im Zweiten Weltkrieg. Die wurden dummerweise dann im Pazifik eingesetzt und öfter mal für Asiaten gehalten und abgeknallt. Das war das große Problem. Deswegen musste der Navajo-Funker immer von zwei GIs bewacht werden, damit nicht auszusehen für einen Feind gehalten wird.
Krass.
Ja, es hat alles so seine Tücken mit also, der Kodierung.
Also da schwimmt dann halt Realität und Fiktion. Also das, glaube ich, kann man bei Akte X sagen, und das haben die immer gut hingekriegt.
Irgendwann hatte Mulder mal Informationen beiseite geschafft. Vielleicht war das mit den Navajos und er wusste nicht so richtig, was macht er damit. Also wenn er die jetzt irgendwie im Computer speichert, kann es gelöscht werden. Wenn er die irgendwo im Safe deponiert, wird es irgendwie zerstört.
Ja.
Und dann hat er das irgendwie einem Navajo-Stamm anvertraut und die haben es alle auswendig gelernt. Und dann hat er gesagt, am Ende der Folge nämlich so, wenn sie jetzt wollen, dass das Geheimnis verschwindet, müssen sie den kompletten Stamm hier auslöschen.
Und er hat gesagt, okay.
Wo ich mich auch gefragt habe, okay, da haben die Amerikaner bisher keine Probleme mit gehabt.
Indianer ausrotten, das haben wir.
Haben wir zwar lange nicht mehr gemacht, aber verlernt haben wir es nicht.
Das ist wie Radfahren. dann wurde Scully erstmal entführt in der zweiten Staffel. Das war auch eine sehr, sehr coole Folge, weil es war wirklich spannend. Man wollte, also quasi der Entführer, der war selber auch entführt worden schon von Außerirdischen, der ist darüber ein bisschen verrückt geworden. Und ich glaube, er wollte jetzt quasi Scully denen als Austausch geben oder damit er nicht mehr entführt wird oder so. Und er hat sie jetzt erstmal normal entführt, also ohne Traktorstrahlen, sondern wie halt ein Menschen entführt. Er hat sie in den Kofferraum gesperrt. Mulder war den beiden immer, glaube ich, ganz knapp auf den Fersen und hat immer gedacht, gleich hat er die eingeholt, gleich lässt er die aus dem Kofferraum frei, Scully da im Kofferraum drin und so weiter. Aber er hat es nicht geschafft. Und am Ende war dann tatsächlich Scully erstmal weg.
Genau, weil sie, glaube ich, die Schauspielerin war schwanger.
Sie war schwanger.
Und tauchte dann schwanger wieder auf und sie hatte auch hinten so einen Chip im Nacken gehabt.
Und Krebs. Nee, Entschuldigung, Krebs hat sie erstmal nicht. Nachdem sie den Chip aus ihrem Nacken entfernt hat, bekam sie dann Krebs.
Ja, ihr merkt schon alle, das wird kompliziert.
Diese Serie wird jetzt langsam, wird es ganz an der Oberfläche
kratzen. Möchtest du jetzt die komplette Serie rezitieren?
Nee, möchte ich nicht. Aber so die wichtigsten Punkte vielleicht gut. Mal. Also ich glaube, ich habe es mir auch nur bis Staffel 5 aufgeschrieben. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu gucken, weil dann wird es echt zu verworren.
Ja, das ging mir genauso.
Jedenfalls Mulder wurde dann auch, auf den wurde ein Anschlag verübt, er war schwer verletzt, wurde dann aber von den Navajos auch wieder gesund gepflegt. Das war diese Folge mit, der FBI-Mann war sehr schwach, als wir ihn fanden.
Ja, stimmt.
Kannst du dich erinnern?
Da kann ich mich dran erinnern.
Ja,
das war auch irgendwie in den 90ern gerade so Vogue, Indianer ein bisschen zu hypen. Also bei Voyager mit Chakotay.
Stimmt, Chakotay.
Saug, saug, saug. Und es gab noch irgendwelche anderen Fälle.
Renegade, der Kumpel von Renegade
zum Beispiel. Ich glaube, das war gerade die Zeit, wo die Amerikaner gemerkt haben, dass das mit den Indianern vielleicht doch keine so gute Sache war.
Ich hätte gedacht, es wäre schon in den 70ern passiert.
Aber es kam irgendwie dieses kollektive Schuldgefühl irgendwie ins Fernsehen in den 90ern.
Mag sein.
Was steht noch auf deiner Liste?
Mulder wird gesund gepflegt. Macht sich dann auf, setzt wirklich Himmel und Hölle in Bewegung, um ein Heilmittel für Scully zu finden. Scully hat inzwischen mit anderen Frauen getroffen, die
auch so ein Implantat
haben.
Eine tolle Szene, wo sie dann gegenseitig die Reagenzgläschen schütteln mit den Implantaten drin.
Genau, die sind so kleine, so ungefähr wie eine Natrentablette, bloß in schwarz sehen die
aus. Gab es übrigens auch in den 50ern, du erinnerst dich an diesen Film, ist auch so Krieg der Welten oder sowas gewesen sein, mit der besessenen Lehrerin, die hatten hinten auch an dem Nacken so ein Teil.
Ja.
Und waren daran zu erkennen.
Das waren aber auch so Mordinstrumente, glaube ich.
Ja, und ne? Wenn man sich dann gegen die Außerirdischen gewehrt hat, ist da in den 50ern war es ein Schuss, ein Bolzenschuss später im Remake war es irgendwas anderes. Auf jeden Fall hatten die auch so ein Ding. Und Riker hatte ja auch so einen Stachel im Nacken. Du erinnerst dich.
Also jedenfalls anscheinend sieht es so aus, als wenn irgendwas, jemand ferngesteuert wird, bietet sich ja an, direkt zwischen quasi Stammhirn und sonstigen Nervensystem. Das ist die Stelle, wo ich auch das so ein Ding einsetzen würde. Oder es auch schon getan habe. Dann ist Mulder quasi ins Pentagon gestürzt und hat da eine riesige Gendatenbank gefunden, die angelegt worden ist im Laufe der Pockenimpfungen. Wo die Autoren auch geschrieben haben, wir wollten die Leute wirklich paranoid machen. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt irgendwas, was wirklich passiert ist und setzen das halt gezielt in Zusammenhang mit bösen Absichten und einer großen Verschwörung. Also jeder, der in den USA an Pocken geimpft worden ist, also wurde zumindest laut Akte X eine kleine Gewebeprobe entnommen und die gibt's bis heute nämlich in diesem Riesenarchiv.
Genau.
Weil, und jetzt wird's schon so ein bisschen, für mich ein bisschen komisch, die wollten Menschen klonen.
Da tauchen dann irgendwann diese Bienen auf.
Das kommt noch später, glaube ich.
Das Dorf mit den Klonkindern und den Bienen.
Ja, aber die Bienen, die verbreiten ja quasi das schwarze Öl.
Und eins der Klonkinder ist Samantha.
Eins der Klonkinder ist die Schwester von Mulder. Aber die richtige Schwester von Mulder, also beziehungsweise ihre Seele. Aber
Vorsicht, nicht die richtige Schwester.
Nicht die richtige, nämlich ihre Seele ist nämlich schon gerettet worden. Das erfährt man erst ganz zum Schluss der Serie. Von einer außerirdischen anderen Rasse, die Seelen von kleinen Mädchen rettet, die von denen sie wissen, dass die ein scheiß Leben haben später. Das hast du auch nicht gewusst, ne?
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn du mal, hallo, ich bin ein Außerirdischer, ich sammle Seelen von kleinen Mädchen, denen es nicht so gut geht. Kommt mit mir.
Nee, also die hatten lautere Absichten, sag ich mal. Ja. Also weil anscheinend hatte wohl auch Mulder selber schon, also beziehungsweise David Duchovny hatte keine Lust mehr, nach 7 Jahren immer noch so zu tun, als wenn er seine Schwester vermissen würde. Er hat, glaube ich, wörtlich gesagt irgendwann am Set, meine Schwester vermisst hier niemand mehr. Bitte, liebe Autoren, schließt endlich mal diesen Thread ab. Und das haben die dann auch gemacht. Und er hatte dann quasi eine Wiedervereinigungsszene mit der Seele von seiner Schwester zumindest.
Die würde ich gerne im Nachhinein nochmal sehen, wie Mulder sich mit der Seele seiner Schwester wiedervereinigt.
Ja, ich wollte
dann nicht noch ein paar Folgen nochmal ganz gerne. Der Cancerman nicht die Seele von Mulder dann irgendwann rauben gegen Ende?
Er wollte, das habe ich jetzt auch nur im Nachhinein nochmal gelesen, weil wie gesagt,
ich auch. Das war schon bei der Zusammenfassung
zuvor Wochen. Also Mulder ist wohl latent telepathisch und der Cancerman war quasi nur auf seinen telepathischen Fähigkeiten scharf und wollte sich dann den Teil vom Gehirn, der telepathisch ist, in sein eigenes Gehirn verpflanzen lassen. Hat aber nicht geklappt.
Das klingt sehr wissenschaftlich. Wo ist Scully, wenn man sie braucht?
Aber da sind wir schon in Staffel 7. Wir sind doch gerade erst bei Staffel 3. So, ich mach's jetzt kurz.
Bitte.
Scully ist wieder da. Scully wird geheilt. Mulder wird entführt. Erstmal von dem Cancerman. Mulder wird nochmal entführt von den Aliens. Das ist aber auch schon ganz schön weit fortgeschritten. Dann kommen zwei neue Agenten ins Spiel plötzlich. Mulder und Scully werden von X-Akten abberufen. Dafür kommen Doggett und eine Frau. Bei denen ist es umgekehrt. Die Frau ist die Gläubige und der Mann ist der Ungläubige. Ich höre jetzt auf. Ja, irgendwie am Ende kommt dann raus, die Außerirdischen wollten Invasion vorbereiten. Es gab eine zweite Fraktion, die das nicht wollte. Beide haben jeweils mit Menschen zusammengearbeitet. Und am Ende ist die Invasion nicht gestoppt, sondern soll stattfinden. Und zwar am
22. Dezember 2012.
So sieht's aus.
So ein merkwürdiges Datum, Sebastian, oder?
Das ist ein komisches Datum, weil eigentlich unser Datum war ja der 21., wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das ist Day After sozusagen. Am 21. endet die Zeitrechnung und Zeitrechnung mit den Außerirdischen beginnt am 22.
Okay. Das ist der letzte Orakelspruch, der quasi von dem Cancerman abgesondert wird, weil kurz danach wird er von einer Rakete getroffen und ist dann wohl endgültig tot. So tot, wie man bei Arctic sein kann.
Also ich glaube, wenn man von einer Rakete getroffen wird, was ja auch alle Tage lang passiert, also.
Ja, also ich meine, der war schon in entsprechenden Situationen, also.
In einem Silo oder saß er auf der Rakete?
Nee, er saß im Haus.
Hat er eine Bombe geritten.
Aber Mulder war halt auch da und er selber hat ja auch ständig versucht, irgendwie, ich weiß es nicht mehr.
In einem Haus, was von einer Rakete getroffen wurde.
Ja. Ist ja auch, ja, jedenfalls dann irgendwann, habe ich noch vergessen zu erwähnen, der Kinofilm, der kam nach der 6. Staffel raus. Der hatte auch noch mit dieser Handlung zu tun.
Zwischen der 5. und der 6., oder?
Ja, genau. Fans sprechen da von dem Akte X Mythology Arc. Also diese ganze umgreifende größte Story ist quasi der Akte X Mythology Arc oder auch nur Myth Arc, wie man es im Internet abkürzt wohl.
Oder einfach nur Myst.
Oder Mist.
Mist.
Mist. Und dieser erste Kinofilm, der brachte halt diese Story weiter. Der zweite Kinofilm hatte damit nichts zu tun.
Den zweiten Kinofilm habe ich nicht gesehen. Wir waren im ersten im Kino.
Es ging um einen pädophilen Priester.
Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen.
Das ist völlig aus der Luft gegriffen, aber auch unüblich für Akte X eigentlich.
Ja, irgendwie schon. Außer der würde sie als Außerirdischer entpuppen. Kino, wir haben es im Kino gesehen, den Akte X-Film. Und ja. Ich erinnere mich daran, dass wir viele, 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 viele Videoabende mit Akte X-Folgen gemacht haben.
Oh ja.
unter anderem bei dir. Und wir haben über dunkle Kanäle irgendwie aus den USA Videokassetten bekommen. Fragt eure Eltern, jüngeren Hörer, was das war. Und haben
noch nicht ausgestrahlten Folgen.
Ja, genau, mit in Deutschland noch nicht gelaufenen Folgen. Das war damals, wo ist eigentlich dieser Stock, den wir früher hatten?
Damals!
Den Früherstock.
Wo ist der Früherstock? Keine Ahnung.
Na, egal. Auf jeden Fall war spektakulär, weil damals mussten wirklich noch Videokassetten über den Teich geflogen werden, weil das mit über das Internet hätte, glaube ich, länger gedauert, als die Kassetten einzufliegen.
Ja, also warte mal, 93 gab es noch nicht so wirklich Internet. Auch das. Nee, also wir hatten einen Kumpel, der hat sich die legal bestellt. Oder ist das legal? Ich denke mal schon. Also moralisch ist es zumindest nicht verwerflich, finde ich. Aber wie gesagt, es lief ja auch auf ProSieben. Und zwar auch gerade zu einer Zeit, wo ich mir meine erste eigene Satellitenschüssel in dem Kinderzimmer- oder Jugendzimmerfenster gebügelt habe. Und dadurch kam ich halt in den Genuss jetzt von diesem Programm. Und ich glaube, Akte X war schon so, es war ja von allen Dingen, von allen Serien auch so ein bisschen was Neues, weil es halt eben diese übergreifende Story gab. Normalerweise war ja immer die Regel, am Ende der Folge von einer Serienfolge hat es immer so wieder so zu sein wie am Anfang von der Folge.
Ja. Das haben aber viele Serien abgekupfert dann. Also haben gesehen, bei Akte X hat es funktioniert.
Ja.
Und da war Akte X, glaube ich, so ein Vorläufer. Hat also viele, viele, viele andere nachfolgende Serien geprägt durch seine Art.
Total. Also es gab bestimmt auch schon vorher Serien mit zusammenhängender Handlung. Wie war es eigentlich so bei Schwarzwaldklinik und so? Da, zumindest so die Liebesgeschichten haben sich dann irgendwie so fortgesetzt.
Die wurden, ne, alle älter, glaube ich.
Ja, das bleibt nicht aus.
Gabi Dohm hat dann auf mysteriöse Art und Weise von der Krankenschwester zur Ärztin umgesettelt auf der Abendschule oder so.
Diese ganzen Telenovas, Blindenstraße und so weiter, die haben das ja auch. Aber gerade Science-Fiction-Serien hatten das nicht.
Außer also Star Trek hat es nicht gehabt. Space und, Above and Beyond, das wir endlich mal besprechen sollten,
oh ja,
hat quasi dann auch versucht, so ein Mystery-Myst-Arc einzubauen, in dem da auch im Hintergrund irgendeine Verschwörungstheorie angedeutet wurde, die aber nie zu Ende gesponnen wurde, weil die Serie eingestellt wurde.
Das hat übrigens Outer Limits auch probiert. Die hatten auch eine Alien-Story, die fortgeführt worden ist. Aber ich glaube immer nur so einmal pro Staffel ungefähr.
Und bei Sliders gab es das auch. Dann wurden auch irgendwelche bösen Außerirdischen später eingeführt. Am Anfang war es ja so ein bisschen, man reist von
wo rein denn?
Parallelwelt zu Parallelwelt. Und dann gab es aber Außerirdische, die das Sliders-Team dann irgendwie verfolgt haben. Und dann ging es, dieser Professor wurde irgendwann mal durch einen bösen, oder die kam in eine Parallelwelt, wo aber alle böse waren. Und es war am Ende nicht sicher, ob sie den richtigen Professor mitgenommen haben oder den bösen.
Ja, schlag mich tot.
Ja, Ei der Tausend. Und erinnerst du dich noch, ganz legendär, die Pustelfolge?
Also es gab, die Pizza-Folge.
Es gab zwei Effekte bei Akte X. Einmal, und es waren drei,
ja.
Aber zwei wurden davon exzessiv verwendet, nämlich schwarzer Öl kriecht unter die Augenlider.
Ja, schwarzes also durch das Weiße im Auge quasi.
Genau. Und irgendetwas kriecht unter deiner Haut.
Ja.
Diese beiden Effekte waren in fast jeder Akte X-Folge.
Und die war noch gut.
Und es gab eine Folge, das war auch irgendwie mit Insekten, glaube ich.
Ja.
Da bildeten sich auf der Haut Pusteln.
So wie Eiterbeulen.
Richtig oder große so Eiter, die dann irgendwann aufplatzten.
Ja, schön.
Und wir haben selbstgebackene Pizza gegessen.
Der legendäre Pizzaabend.
Und auf der Pizza bildeten sich Pusteln.
Ja, der Käse halt, mit dem roten Tomatensauce zusammen.
Und die sahen, wir saßen da mit unseren Pizzen in den Händen, haben uns gefreut, so, ah, Pizza, Akte X. Und dann guckten wir die Akte X-Folge, guckten auf die Pizza, guckten auf den Fernseher und dachten so, Pustelpizza.
Ja, das war schön.
Diese Serie hat ja quasi nicht nur die weitere Fernsehkulturlandschaft geprägt, sondern auch die Kulturlandschaft allgemein. Also ist ja öfter mal zitiert worden.
Wird häufig zitiert,
ja. Und ich denke auch mal, das Bild vom FBI, was man damals hatte, so, das war ja quasi nicht existent. Und und ist...
Nee, also doch, also FBI kannte man schon aus Krimis.
Ja, die dann immer aufgetaucht. Ja, aber
ich, also Thrillern und
ich so glaube, es hat schon deutlich... Das Bild des Durchschnittsdeutschen vom FBI, des deutschen Science-Fiction-Fans vom FBI geprägt.
Dass wir uns überhaupt so über das Gedanken machen, irgendwie, wie das Bild von irgendwie einem amerikanischen Binnenpolizei irgendwie ist, ist doch scheißegal.
Das Lustige ist ja, wir sind ja früher mal auf Trackdinner gegangen, was nicht immer lustig war, aber doch.
Doch meistens.
Schon. Meistens oder manchmal surreal lustig, das kann auch sein. Und sich als FBI-Agent zu verkleiden, war damals auch total einfach, ne? Ich meine, wenn man nicht wusste, was man anziehen sollte zum Trackdinner, einfach einen schwarzen Anzug.
Also jedenfalls einfacher als Klingone.
Ja, und dann war man FBI-Agent. Das war auch gerne genommen. Also es liefen dann auf den Trickdinners sehr viele FBI-Agenten rum.
Ist ja auch schick. Also Sonnenbrille, schwarze Anzüge.
Ja, dann kam Man in Black, glaube ich, auch gerade noch.
Ja, auf. Ja, It's a Party in the CIA und so. Ja.
Dann musste quasi auch nicht viel geändert werden. Dann wurde halt noch eine Ray-Ban aufgesetzt. Dann war man statt FBI-Agent Man in Black.
Und davon war es auch nur ein kleiner Schritt zu Terminator.
Und ich bin mir nicht sicher, oder ich würde gerne mal eine statistische Erhebung darüber sehen, wie viele Leute quasi ihr Passwort nach Akte X, nämlich Trust No One, gewählt haben.
Das war dann Mulders Passwort.
Trust No One.
Bestimmt viele.
Eine Menge wahrscheinlich.
Anzunehmen.
Und was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, sind ja die Synchronsprecher. Wobei, wenn ich jetzt die Synchronsprecherin von Scully höre, dann denke ich immer an das größte Riesenschnitzel der Welt. Oder ähnliches, weil sie ja für Galileo vor allen Dingen Beiträge synchronisiert.
Du, Pergamon-Museum in Berlin.
Ja.
Fast alle Hörbücher oder überhaupt von den meisten Hörbücher, sondern diese Hör-Audio-Guides, die man da kriegt in den Berliner Museum. Die meisten von der Sprecherin eingesprochen.
Ja, die Peggy.
Und die andere Hälfte von dem Synchronsprecher von Captain Picard.
Der ja tot ist mittlerweile.
Ach nein.
Der Rolf Schuld, glaube ich.
Der hat ja zwei, also.
Ja, der.
Und beide sind wohl noch groß im Geschäft.
Nee, der eine nicht mehr.
Gut.
Der vom ZDF, quasi der auch Robert Redford gesprochen hat, den ich persönlich nicht so gut fand wie den Ostsprecher, den sie für die Sat.1-Synchronisation eingekauft haben. Auf jeden Fall, ich sehe unheimlich gerne David Duchovny, auch in anderen Filmen.
Yep.
Und ich höre unheimlich gerne die Synchronstimme von David Duchovny,
ja.
Der ja auch hier bei Lex den einen Typen synchronisiert hat.
So und so, der letzte der Bruden G. Aber wie hieß der nochmal?
Kai,
der letzte Bruden. Der letzte der Bruden geht.
Der letzte Lex, der
Beyond Bruden. The Dark Zone. Ah, oh, ja.
Und es begab sich zu einer Zeit, dass Sebastian und ich zu einer Babylon Files Convention nach Köln gefahren sind.
Juhu.
Das war auch sehr surreal.
Unsere erste Convention?
Und dann ausgerechnet die Mischung aus Babylon 5 und Akte X.
Ja.
Und dort war unter anderem der Schauspieler von Deep Throat, der
ja
auch den Mark Twain bei Star Trek TNG gesprochen hat.
Gespielt hat.
Gespielt hat, genau. Und die Synchronstimme von Mulder und Scully war da.
Alle beide.
Die Synchronstimme von Mulder wurde auch angesprochen, ob er nicht mal das Lied intonieren könnte, der letzten der Brunnen G zum Beispiel.
Genau.
Konnte er leider nicht.
Und ob er selber irgendwie verstanden hätte, was seine Dialoge überhaupt sollen, weil die labern da ein unglaubliches Blech einfach in der Serie. Und er meinte, ja, es wäre ja normal. Das war die
schönste Antwort.
Und wäre ja normal für Synchronsprecher, dass die nicht richtig verstehen, weil sie das ja außerhalb der Reihenfolge sprechen, die einzelnen Abschnitte. Und da gibt es natürlich erstmal keinen Sinn. Und er meinte dann, von den Sachen, die er hätte sagen müssen, wäre halt so verblüfft und hat sich gefragt, was soll das alles, dass er sich nachher das wirklich auch mal in der richtigen Reihenfolge angehört hat, was er selber gesprochen hat. Und er hat es dann immer noch nicht verstanden. Und so ist halt Lex. Also Lex ist irgendwie, das muss ich mal in mich gehen, drüber nachdenken, dass wir da mal eine Sendung drüber machen, was das eigentlich damals war, was uns da getroffen hat, so medial. Manchmal trifft einen ja aus dem Fernseher einfach so ein Ding, da weiß man nichts mit anzufangen. Aber man denkt trotzdem irgendwie ist das cool, ja? Aber ja, man hat es nicht verstanden, also nicht mal irgendwie auf der Oberfläche.
Und apropos das, nicht verstanden.
Ja?
Wir haben ja eben mit unserem Stangenhörer Falk telefoniert und er hat mir uns gesagt, er hat sich quasi die komplette Serie Akte X günstig erstanden und fast in einem Stück geguckt. Und am Ende hat ihn ganz schön der Kopf geschwirrt.
Ja, du hast das eben anders formuliert. Du sagtest, er fühlte sich nachher dummer als vorher.
Ja, irgendwas in der Art. Ich weiß nicht mehr genau, wie sein Wortlaut war.
Ach so. Kann ich verstehen. Das macht blöd. Es macht vor allem paranoid auch. Ich glaube, die Serie macht paranoid.
Ja, aber auf dieser Convention haben wir auch das erste Mal die Akte X Simpsons-Folge gesehen. Da war Thorsten Devi da und hat über das typische Voyager-Skript erzählt.
Ja.
Also entweder Anomalie oder
Böser Gott.
Böser Gott.
Der war gut, der hat so ein bisschen Stand-up gemacht, mehr oder weniger. Und der hat uns Red Dwarf empfohlen. Da werden wir ein andermal vielleicht von erzählen. Eine Science-Fiction-Serie vom BBC aus England, die ihresgleichen sucht, sag ich mal. Aber das wollte ich jetzt mit abschließen. Jedenfalls, du hast recht, es gab da ein spezielles Screening quasi für Convention-Teilnehmer in so einem Seminarraum, mehr oder weniger, wo er dann mal quasi die Simpsons-Folge, in der Mulder und Scully vorkommen, die erst in 2 Jahren bei uns gelaufen wäre quasi, weil damals waren die Verzögerungen noch so lange zwischen den deutschen und amerikanischen Ausstrahlungsterminen. Wir durften die schon sehen. Und es war eine gelungene Folge, muss man sagen. Wunderschöne Parodie, einfach auch mit den richtigen Stimmen. Ne? Die hatten auch dieselben Stimmen gehabt,
genau.
Und so weiter. Sehr liebevoll gemacht.
Wobei die Folge öfter mal kritisiert wird, dass sie dafür gedacht war, Akte X-Fans, die mit Simpsons nicht so vertraut sind, für die Simpsons zu ködern, weil viele bekannte Elemente einfach da wieder benutzt wurden.
Ist erstmal nicht verwerflich.
Was ja auch nicht schlimm ist. Die Schildkröte hat mich gebissen mit meinen eigenen Zähnen.
Und Moe denkt, sie wären hinter ihm her, weil er einen Wal in seinem Hinterraum aus irgendeinem Grund hat.
Genau, in einer anderen Folge hat er nämlich einen Panda in seinem Hinterraum.
Ach so, der hat immer bedrohte Tiere in seinem Hinterraum.
Genau, und immer schwarz-weiße bedrohte Tiere.
Okay.
Deswegen, das war ein so ein Punkt, warum das bemängelt wurde. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zur Wertung, oder?
Also, oh ja, warum nicht?
Ich meine, wir könnten auch unendlich über Akte X wahrscheinlich reden.
Wahrscheinlich schon. Also es war
Sebastians Büchlein ist nicht groß, aber eng beschrieben. Und er blättert bedrohlich schon da drin rum.
Weißt du noch, in Folge 7XAC35, wo Mulder und Scully, die hat doch noch gerade die eine. Ich habe überlegt, welche hat mich am meisten direkt gegruselt. Ich war kurz davor, es gab eine Folge, da ist in einem russischen Atom-U-Boot im Fäkalientank aus einem Blutegel irgendwie so ein menschliches Wesen entstanden, mehr oder weniger. Das aber ein Gesicht hatte von einem Blutegel. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Nee, aber das klingt...
Der wurde dann irgendwie abgelassen ins Meer und kroch dann irgendwie in der Großstadt in die Kanalisation und hat sich dann, weil er, ich glaube auch, weil er keine Knochen hatte oder so, konnte er sich dann durch... Aber die war es nicht. Es war die, wo einfach nur Mulder und Scully einen...
Die Folge, die war total toll, aber die war es nicht.
Ja, es gab da schon ein paar richtige Gruselschocker. Die machten aus irgendeinem Grund einen Waldspaziergang und fielen dann in eine Höhle. Mhm. Haben sich dann aufgerappelt und wieder rausgekrabbelt. Mussten dann aber im Laufe der Zeit feststellen, sie waren gar nicht aus der Höhle rausgekrabbelt, sie waren noch in der Höhle drin. Und zwar die Erklärung war sehr schön. In dieser Höhle wucherte ein riesiger unterirdischer Pilz. Also so diese Sorte, wo man...
halogenes Zeug, ne?
Genau. Und der hat die so ein bisschen high gemacht quasi, während er langsam die beiden zuwucherte, um sie zu verdauen.
Ja, ich erinnere mich dran.
Und aber Mulder und Scully haben das nicht so richtig mitgekriegt. Die dachten, die wären aus dem Ding wieder raus und würden irgendwie durch die Gegend laufen. Bloß sie hatten ab und zu mal so Halluzinationen von irgendwie so grünem Zeug, das ihnen über die Augen läuft. Das war natürlich die Wirklichkeit, die dann so durchgesickert ist. Und diese Vorstellung, langsam irgendwie bei lebendigem Leibe von einem Pilz, von einem Schleimpilz zugewuchert zu werden und dabei aufgelöst zu werden und dabei auch noch vorgegaukelt zu bekommen von dem Pilz, man wäre in Sicherheit, das fand ich schlimm. Da habe ich mich sehr gegruselt.
Das Gefühl habe ich, wenn ich zu lange vorm Kühlschrank stehe.
Das Gefühl habe ich manchmal am Wochenende, wenn ich nicht aufstehen kann.
Dass ich von Pilzen zugewuchert werde.
Okay.
Ja. Nee, ja, also es gab auch diese eine Folge, wo sie in einem Auto gefahren sind. Es gab diese komischen Insekten, die auch Menschen da zernagt haben, die aber kein Licht abkonnten.
Oh, ich weiß, diese kleinen weißen Schwirrviecher.
Und die sind dann durch die Lüftungsschlitze in das Auto hinein.
Ja. Die wurden nur aktiv in Dunkelheit oder sowas, ne? Aber genau. Die haben dann irgendwann gemerkt, wir sind eigentlich bedeckt von den Dingern. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall in die Dunkelheit, weil dann fangen die sofort an, uns irgendwie unter die Decke einzuspinnen, ne? Die haben die mal so in Kokons...
Ja, genau. Und dann hätten sie eigentlich nur innen im Auto das Licht anmachen sollen. Also genau umgekehrt wie in Sekt.
Es war nicht immer alles logisch. Es war nicht immer alles gut, aber auch nicht immer alles logisch.
Aber es war auch nicht alles schlecht.
Richtig. Hast du irgendwie eine besondere, also abgesehen davon noch eine Gruselfolge, die dich richtig so in deinen Urinstinkten quasi erschreckt hat?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich wollte noch sagen, dass die Musik ausgesprochen geil war.
Oh ja. Mark Snow, das X-Files-Team. Also okay, das war jetzt nur die Clip-Melodie, aber...
Es gab auch zwei CDs, glaube ich. Mhm. Eine davon befindet sich auch noch in meinem Besitz. Songs in the Key of X.
Here comes the Supercopter, here comes the
Noise. Mit richtig geilen Songs drauf. Unter anderem furchtbaren Remixes des Mark Snow Titels. Aber unter anderem noch Nick Cave mit Red Right Hand.
Genau. One is the Loneliest Number. Und
genau.
Down in the Park.
Down in the Park.
Unmarked Helicopters.
Unmarked Helicopters.
So sind Rockmusik mit so einem leicht paranoiden Unterton.
Und wie Feed Me Chicken? Nee.
Ich weiß.
Das, was ich immer überspringe. Eine ganz furchtbare Version von.
Marlene Dietrich Cover. Also ein Lied gecovert, das ursprünglich Marlene Dietrich, Star Me Kitten.
Start Me Kitten.
Ist das nicht von Sterne mich Katze.
Ach so. Ist das nicht von Red Hot Chili Peppers auch?
Du magst sein.
Aber das ist ein so ein Johnny Cash, möchte gern Johnny Cash, der das dann in einer ganz furchtbaren
Sprechgesang.
Ich will es nicht Jazz, so Shatner-esken Version
vorträgt. Ja. Ja, ist halt auch ein bisschen abgefahren, ne? Und dann gibt's noch dieses.
Das war geil.
Das ist ganz witzig.
Also, wenn ihr das mal auf dem Grabbeltisch findet, kauft's euch. Da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen.
Songs in the Key of X. Wirklich gute Rockmusik. Gute Rockmusik. Und am Anfang das Original.
Ich weiß, dass es Rock ist. Das ist mehr so.
Indie-Rock.
Indie-Grunge-Rock.
Keine Ahnung.
Crossover.
Weiß nicht.
Hört's euch an.
Kauft's euch an. Und Max, dieses Akte X-Lied wurde dann auch irgendwie 1996 auf die Charts losgelassen und hat im selben Jahr in Deutschland in den Media-Charts den Platz 8 belegt.
Die Titelmusik?
Ja.
Unverändert oder ja. Ein Remix?
Mhm.
Krass, was nicht alles gibt. Also die Musik ist ja auch quasi ikonisch, ist einfach leicht mitzupfeifen und in Situationen, passiert mir öfter mal, in Situationen gerade, die ich gerade nicht so erklären kann, dass ich dann anfange, die Akte X-Melodie zu pfeifen.
Ja.
Genauso in Situationen, wo ich krampfhaft auf eine Antwort warte und mein Gegenüber guckt mich nur etwas dämlich an, ich auch schon mal gerne anfange, die Jeopardy-Melodie zu pfeifen.
Sehr schön. Gut, Wertungen meintest du vorhin. Also ich habe da schon mal im Vorfeld drüber nachgedacht. Schwierig. Also ich bin so zwischen 8 und 9.
Also drüber nachgedacht habe ich auch, wenn man diese Verworrenheiten der späteren Staffeln etwas ignoriert.
Es hat ja 5 oder 6 Staffeln voll funktioniert. Ich meine, wir waren echt dann immer, saßen auf den Kanten unserer Stühle sozusagen und wollten halt wissen, wie es weitergeht und waren über jeden Informationshappen, der irgendwie den die Story irgendwie preisgegeben hat, waren wir froh und dankbar. Ne? Und dann, ach so ist das. Und das kann, ich meine, dafür, dass es alles nur ausgedacht war von Anfang an, ja. Klar, das muss diese, wie nennt man das? Suspension of Disbelief. Das hat ja sehr gut geklappt, obwohl eigentlich alles Hanebüchen war und Verschwörungstheorie hoch 10 und an den Haaren herbeigezogen. Es hat funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, wenn man den Impact bedenkt, den die Serie hinterlassen hat im Fernsehen und sonstigen Kulturbereich. Ich klammer hier Fernsehen einfach mal aus dem Kulturbereich explizit aus. Würde ich auch sagen, also eine 8 bis 9 auf jeden Fall. Wobei das wahrscheinlich ein bisschen leiden würde, wenn ich es heute nochmal angucken
Ja, müsste. Das ist die Sache.
Wie gesagt, die Serie, finde ich, ist extrem schlecht gealtert. Es kam hin und wieder mal Wiederholungen auf dem deutschen Fernsehen irgendwo.
Ja.
Und ich habe eigentlich, glaube ich, wieder umgeschaltet, weil ich irgendwie, ich habe mittendrin wahrscheinlich eingeschaltet und da kommt man auch schwer rein
ja.
in so eine Folge. Aber dass ich mich jetzt hinsetzen würde und sag, Mensch, ich mache das jetzt mal wie Falk. Ich stelle mir jetzt mal die komplette Serie und gib mir die mal in der Woche.
Also,
würde ich, glaube ich, nicht tun. Ich glaube, da wird man einiges kaputt machen.
Einfach weil, das ist der merkwürdige Effekt, wenn man jetzt zum Beispiel Nackte Kanone guckt oder
dieser Zucker Abrams. Ja, geil. Oder diesen komischen Wirt Al Jankovic-Film URF, Sender mit beschränkter Hoffnung.
Ja.
Dann wirkt das jetzt seltsam antiquiert, weil man denkt so, den Witz hast du jetzt 1000 Mal irgendwo gesehen. Aber klar, hat man den Witz 1000 Mal gesehen, weil alle den aus dem Film kopiert haben, sozusagen. Und dieses Konzept, was Akte X präsentiert hat, damals noch revolutionär, ist ja mittlerweile auch totgeritten, mehr oder weniger.
Und zwar inklusive der Stimmung und den sonstigen drumherum.
Und wenn man sich das dann heute nochmal anguckt, zuzüglich zu der schlecht gealterten Optik, glaube ich, wird das die sehr positive Erinnerung doch verwässern oder runterreißen.
Ja, könnte sein. Also ich würde mich mal interessieren, ob ich immer noch so sehr mitfieber, wenn halt irgendwie Mulder und Scully halt ihr Martyrium durchlaufen. Also so wie, wenn man sich noch mit den Charakteren verbunden fühlt, so ob das noch immer klappt, diese Brücke irgendwie zu einem hin. Ich glaube, ich bin heute nicht mehr so paranoid und so einsam, wie ich damals war, als ich das geguckt habe.
Andererseits sind wir alterstechnisch mittlerweile näher an Mulder und Scully dran, als wir es früher waren.
Ja, aber ich glaube, Scully, die Schauspielerin, war irgendwie 26, als sie angefangen hat zu drehen, ne?
Also Mulder ist mit 42 aus der Serie ausgestiegen. Also wenn die Serie 8, 9 Jahre gelaufen ist, 9 Jahre gelaufen ist und er ist 42, war mit 33.
Ja, aber ich glaube, Scully war jünger.
Eingestiegen. Da müsst ihr jetzt im Internet gucken, was momentan nicht funktioniert bei mir.
Ach so.
Aber das ist auch nicht so wichtig.
Reichen wir in der nächsten Episode einfach nach.
Stimmt.
Schreiben Sie zur Linkliste.
Scully war damals, das fällt mir noch ein, eins der Sexobjekte der 90er. Du hast gesagt, es gab leicht bekleidete Fotos bis Nacktfotos von ihr,
ja.
Die natürlich auch dann gleich im aufkommenden Netz weit verteilt
natürlich. Wurden. Natürlich.
Und Internet ist for Porn. Auf jeden Fall heute in der Retro-Perspektive total merkwürdig, weil ich finde sie jetzt nicht wirklich so sexy, ehrlich gesagt. Und sie hat auch mal diese komischen englischen Längen getragen, die so über die Knie gehen. Also sie hat immer so etwas altmodische Klamotten angehabt, vielleicht weil man beim FBI auch sowas tragen muss.
Ja, aber hatte schon schöne Haare, gute Haut, schönes Gesicht.
Also ja. Also sie war
rothaarig, fand ich total.
Sie war dann irgendwie merkwürdigerweise damals neben Terry, wie hieß die von Superman, die hat jetzt bei Desperate Housewives.
Ah, nee, keine Ahnung, du.
Mitgespielt. Terry Hatcher. Neben Terry Hatcher in der Retroperspektive überhaupt nicht verständlich, eine der Science-Fiction-Nerd-Sexobjekte der 90er.
Whatever.
Ja. Ich würde sagen, wir gehen uns jetzt unsere Gillian Anderson-Poster angucken.
Ja, und wir recherchieren und noch diese Informationen noch nach.
Genau, und googeln nochmal die Nacktbilder. Wir empfehlen euch, das Gleiche zu tun.
Auf jeden, lohnt sich.
Seid aber nicht enttäuscht über das Ergebnis, was dort vielleicht zu sehen ist. Es könnte grau und grisselig sein.
Genau, oder wenn ihr nur Nacktfotos von David Duchovny findet.
Das war ja übrigens auch die Zeit, um das nochmal kurz aufzugreifen, als die Slash-Stories gerade hochkochten. Das war meine wilde, wüste Serienzeit und es gab dann im Internet haufenweise Slash-Stories zu Akte X, Star Trek, Buffy natürlich.
Jetzt Slash oder Fanfic irgendwie?
Ja, also ist ja entstanden mit Kirk slash Spock, also die, du erinnerst, du weißt, worauf so, das hinausläuft. Ich nehme einen Hammer und hau alles platt und slashe herum, sondern
das macht man mit einer Machete, slasht man, nicht mit einem Hammer.
Ja, dann mit einer Machete, der Experte für Slashen.
Ja, klar.
Also mittlerweile werden es wohl Fanfic mit CK. Also der und der landen im Bett und dann wird halt eine pseudo-erotische...
Riker und Wesley.
Ja. Also, es wird, glaube ich, heutzutage von neurotischen Hausfrauen geschrieben. So liest es sich jedenfalls. Also,
ja, und sexuell orientierungslose Jugendliche, glaube ich, auch immer
noch. Ja, genau. Und das kumulierte quasi alles Ende der 90er, als das alles zusammenkam. Also die das guten gute Serien, das Internet und nicht ganz so gute Slash-Stories. Insofern googelt auch nochmal nach ein paar Slash-Stories, wenn ihr es euch traut. Und mit dieser Lektüre müsst ihr jetzt bis zu unserem nächsten Podcast überbrücken. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bleibt uns treu. Liked uns on Facebook. Liked uns on Facebook. Klingt gut, ne? Liked uns on Facebook. Schreibt uns eure Kommentare. Wir sagen auf jeden Fall einfach tschüss.
Tschüss.